Achtung, Achtung, das ist ein Lore-Podcast. Es könnte also zu titelgebenden Elementen Spoiler enthalten. Dankeschön.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault.
Das ist NewgirlCast,
dein Fallout-Lore-Podcast.
Hallo, hallo, hallo. Willkommen zu NewgirlCast. Mir ist letztens aufgefallen, dass wenn wir das Ding NewgirlCast Radio nennen würden, die Abkürzung NCR wäre. Und wie geil wäre das denn, oder? The New NCR? Super. Staffelfinale, Staffel 3. Wir kommen irgendwie, ja, ich finde eher so der Mitte vom Spiel entgegen. Zwei Drittel circa geschafft. Aber erstmal ein schönes Hallo an Kelly.
Hallo.
Wie geht's dir?
Ach, hab ein bisschen Rückenschmerzen. Ich hab zu viel genäht heute. Und zu viel meine Nähmaschine fast aus dem Fenster geschmissen.
Wenn man jetzt nicht wüsste, dass du so viel für Cosplay nähst, könnte man sagen, dass es irgendwie so klassisch traditionell, dass die Frau in unserer Runde übers Nähen spricht, dass das schon wieder, das wäre zu kitschig. Apropos kitschig. Andy!
Schon. Hallo.
Wie geht's dir?
Mir geht's fantastisch, muss ich sagen. Mir geht's gut. Ich freue mich. Wir haben ja letzte Woche leider ausfallen lassen müssen. Aber ich freue mich umso mehr auf unser Staffelfinale heute.
Ja, wird cool. Ich finde es immer wieder geil, dass aus unserer Schnapsidee am Küchentisch jetzt schon 30 Folgen sind, ey.
Plus eine Person mehr.
Plus eine Person mehr, ja.
Die Familie
total
wächst.
Verrückt. Und auch wenn man sich so anguckt, was auf unserem Discord los ist und so, ey, ich finde das immer mega.
Mal die Community da oben, ihr seid echt Gold, Leute, ihr seid Gold. Macht immer Spaß auf dem Discord. Auf Twitch.
Auf jeden Fall. Und da sind wir ja auch mehrfach die Woche zu sehen. Wollen wir mal rübersteppen in die News?
Gehen wir in die News.
Lasst uns deine Hand nehmen und rübergehen.
Machen wir. Prost. Halbe Liter aus Pintgläsern zu trinken übrigens crazy, weil die nie ganz voll sind.
Alarmstufe News.
Ja, und Fallout News reißen nicht ab. Wir haben wieder ganz viele Spekulationen. Neben dieser tollen Fallout Shelter Spin-Off-Serie, die es geben soll, gibt es jetzt Gerüchte über nächstes Spin-Off im Fallout-Universum. Also Amazon melkt die Kuh hier richtig.
Die Brahmin wird gemolken, bis sie tot umfällt, befürchte ich.
Die Brahmin wird gemolken, bis sie tot umfällt, exakt.
Wir kennen das Ganze von The Walking Dead oder das prominenteste Beispiel, glaube ich, Marvel oder Star Wars.
Mhm.
So lange Sachen raushauen, bis keiner mehr Interesse dran hat. Aber bis dahin, glaube ich, kommen da tolle Sachen. Mal gucken, wann das Interesse nachlässt bei mir.
Oh ja, mal gucken, wann man übersättigt ist. Das kenne ich auch zu gut. Aber
eine Spin-Off-Serie kommt bei mir ganz drauf an, wo sie da ansetzen. Also
ach, die erste Spin-Off-Serie bin ich total guter Dinge. Nur, es ist ja jetzt schon so, die fangen jetzt ja im Mai schon mit den Dreharbeiten zu Fallout Staffel 3 an und kündigen gleichzeitig eine Spin-Off-Serie und eine Reality-Show an. Es wirkt ein wenig wie, ja krass. Man kennt das von anderen Franchises, wo einfach, ja, Quantität steht über Qualität, ne? Aber ey, bisher ist alles super, ich bin total begeistert, es sind nur meine Befürchtungen, vielleicht werden die ja auch noch entschärft.
Wobei ich sagen muss, ich finde immer gar nicht, dass die Quantität immer schlecht sein muss. Also ich finde zum Beispiel Andor, eine Serie, genial, aber die haben auch rechtzeitig genug aufgehört. Walking Dead, die ersten Staffeln, genial.
Mhm.
Und sie hätten dann einfach irgendwann mal den Schlussstrich ziehen müssen, bevor es dann irgendwann, prominentestes Beispiel ist doch immer noch, oh, ich komme jetzt auf den Namen nicht, so viel zum prominenten Beispiel, Lost.
Ja.
Grundsätzlich eine nette Idee, aber wow, wenn man irgendwann, ne?
Absolut kein Masterplan, das hat mich so aufgeregt am Ende.
Das war ja auch noch aus einer Zeit, sag ich mal, wo Serien noch nicht so hart salonfähig und verfügbar waren, ne?
Nein,
das war ja eine der ersten großen Serien mit einer krassen, ne?
Ja, ja.
Sag mal,
man hat
Lost die ersten zwei Staffeln, damit die so anderen laufen konnten, so, ne? Ja. Also das ist einfach so. Die haben ja einen Grundstein für einfach große, zusammenhängende Serien gelegt, ne?
Ja, und sind halt, stammen halt auch noch aus einer Zeit, wo man halt wirklich von Staffel zu Staffel, ne? Du hast dann eine Staffel geschrieben, produziert und dann dir überlegt, oh, was könnte passieren. Aber ich finde zum Beispiel auch die Prequel-Serie zu Walking Dead, da fand ich die erste Staffel wirklich gut.
Fear the Walking Dead, oder was meinst du jetzt?
Ja, genau.
Ich fand die ersten Folgen ganz nett und dann konnte man so ein bisschen sehen, okay, das verrennt sich genauso wie die Hauptserie.
Ja, genau. Ja. Aber wenn sie dann aufgehört hätten, um einfach zu zeigen, so, es gibt, das ist halt an vielen Stellen passiert, weil ich meine, wenn wir ehrlich sind, das Szenario ist ja jetzt auch nicht, wo du sagst, boah, das ist, so hätte ich jetzt mit den Zombie-Apokalypse aber gar nicht vorgestellt. Das ist ja das, wie du sie dir vorstellst.
Ja, also ich glaube auch, diese Zombie-Thematik gibt einfach nicht so arg viel her, so, ne? Das ist, glaube ich, da das große Problem.
Ich habe Comics gelesen und die waren so gut im Gegensatz. Also das Ende war so, ich hab geweint am Ende. Es war so gut. Und das haben sie in der Serie halt einfach nicht hinbekommen. Die haben einfach die immer weitergemacht.
Ja. Ey, was soll's? Wir wollen über Fallout sprechen und da gab es noch was anderes, Kelly, ne?
Es gab noch was anderes, genau. Es gab nämlich wieder, das haben sie, glaube ich, bei Fallout 4 auch schon mal gemacht, ein Countdown. Es gibt wieder einen Countdown. Der Final Countdown. Genau, der endet zur, wenn die letzte Folge rauskommt von der Serie.
Der läuft auf der offiziellen Homepage von der Serie, der Countdown, ne?
Genau. Und, ja, mal gucken, was dann kommt, wenn der abgelaufen ist. Vielleicht kriegen wir ein neues Spiel. Vielleicht kündigen sie sich Spin-off-Serie an. Niemand weiß es.
Genau, es wird halt viel spekuliert. Die dritte Staffel ist ja schon angekündigt jetzt. Also das kann es nicht sein. Wir sind gespannt. Vielleicht wird es auch ein Shadow Drop, ne? Vielleicht kommt dann auch einfach New Vegas Remaster raus.
Ja, das haben sie ja bei Oblivion war das ja auch ganz gut angekommen.
Also das wäre crazy. Kauft euch nochmal ein paar RAM-Riegel, die sind gerade sehr günstig, damit ihr dann auch direkt losspielen könnt.
Genau, aber damit.
Wobei grundsätzlich ein Remaster zu New Vegas fände ich schon ganz geil.
Ja.
Fallout 5 wäre für mich noch, also das wäre schon nochmal so ein draufgesetzt.
Ja,
und zwei.
War auch immer meine Einstellung, aber Fallout 5 wurde jetzt ja schon, also das wird es nicht sein, da haben sie ja schon gesagt, hier mehrere hundert Stunden Spielzeit, bla bla bla, das steckt ja in den Kinderschuhen.
Obwohl, da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst, wenn ihr da sagen, oh, hier 300 Stunden Spielzeit und dann ist es am Ende wie bei Starfield, wo sie halt ganz viel leere Fläche haben, wo halt nicht viel ist. Wo du halt Zeit verblättern kannst.
Ich stelle mir gerade vor, 300 Stunden Spielzeit. Das Problem ist aber, wenn du von City A nach City B rennst, ist es ungefähr so wie in 1, nur dass du wirklich laufen musst.
Genau, so, das ist nicht mehr eine Map 1 zu 25, genau. Sondern es ist 1 zu 1.
1 zu 1, du läufst jetzt die nächsten 2 Stunden mit einem Caps Lock, dass du automatisch gehst, läufst du einfach die ganze Zeit geradeaus.
Spaziergeh-Simulator.
Oder dass viel KI generiert dabei ist. Da habe ich auch sehr viel Angst, ein bisschen. Das kommt ja gerade immer viel.
Auf der anderen Seite haben andere Studios es vorgemacht, wie es geht. Ich meine, gucken wir uns den Branchenprimus an mit Baldur's Gate 3. Das ist schon der Hammer, ne? was manche so hinkriegen.
Ich tippe aber tatsächlich auf einen Remaster von 3 oder New Vegas. Und New Vegas fände ich tatsächlich jetzt mit der zweiten Staffel auch ein bisschen geiler. Und da muss es eine Quest geben, wo man Dinky um 180 Grad drehen muss und den Pool ausbuddeln muss.
Yes.
Oh, geil.
Das fände ich gut.
Geil.
Und Wolf 24.
Ja, auf jeden Fall. Also das, wenn sie das mit der Serie koppeln, das wäre das perfekte Ding. Aber das ist von der Entwicklungszeit und mit der Überschneidung von den Dreharbeiten, ich bin mir nicht sicher, ob das funktionieren kann. Aber ey, keine
man
Ahnung,
weiß
ich
halt
zu
nicht,
wenig drin.
Man weiß halt nicht, wie alt sind die Drehbücher vielleicht schon, wie lange gibt es diese Ideen und so Skizzen und Projektzeichnungen schon.
Ja, genau, also das ist da irgendeine Kooperation, das wäre crazy. Das wäre, so wäre es halt richtig gemacht.
Wir sind das gespannt.
Wir auf jeden Fall.
Aber
analoges Ödland.
Luftgitarre.
Ich muss mal
ihr Zuhörer seht es nicht, wie Gerrit gerade Luftgitarre, Luftukulele war es eher, Luftukulele gespielt Luft, hat.
Also komm, wenn Luftbanjo bitte, ne? Ja. Weil das ja. da in deinem Luft Song Banjo, ist ein Banjo.
Okay. Ja, hättest du vorher noch zeigen müssen, wie du dir diese kleinen Picking-Dinger auf die Finger steckst. Ja, geil. Ja, analoges Ödland haben wir jetzt gerade gar nichts, aber ich kann schon mal ankündigen, dass ich mit dem lieben Svenny und dem lieben Olli einen kleinen Recap zur Szenario mache, die letzten Samstag stattgefunden hat. Wann wir das machen, weiß ich nicht, kommt jetzt aber in der Staffelpause irgendwann raus. Und apropos Staffelpause, wir werden es am Ende nochmal sagen, aber...
Ganz kurz, ja? Ich will dir ungern ins Wort fallen, aber magst du für alle, die keine Ahnung haben, ganz kurz erklären, was die Szenario ist?
Ja, dann müssen die auf Discord kommen, ganz einfach. Nein, die Szenario ist eine Tabletop-Messe, eine ganz kleine, feine Tabletop-Messe in Baden-Württemberg, bin ich der Meinung. Und das Coole ist, die ist bei so einem Wirtshaus und das kostet alles keinen Eintritt. Man muss sich da nur anmelden und kann dann, die Bedingung ist aber von diesem Wirtshaus, dass die Leute kein Essen mitbringen, sondern da essen gehen. Da kann man wohl auch sehr gut essen gehen. Also es ist eine ganz kleine, muckelige Tabletop-Convention und da hatten die lieben Leute vom Fallout Wasteland Warfare Dach eine Promo-Platte und da waren auch ein paar Zuhörer von uns an deren Stand, haben Promospiele bei denen gemacht und ja, die Bilder sind schon sehr vielversprechend, nur ich hätte da gerne nochmal so ganz klare Intels von der Messe, wie es denn war, wie die Erfahrungen waren, ein bisschen Promo, weil Olli macht da ja auch mal ganz, ganz tolle Arbeit mit seiner Promo-Platte und so und ja. Da bin ich gespannt, was da so rumkommt. Das kommt auf jeden Fall jetzt in der Staffelpause auf euch zu, ein kleines Special. Und apropos Staffelpause, Staffelpause bedeutet natürlich, dass auch eine vierte Staffel NewGarCast grünes Licht bekommen hat.
Die Finanzierung
von unserem Management, die Finanzierung steht. Und ja, ihr könnt euch freuen, denn am 3. Februar, Dienstag, der 3. Februar, sind wir wieder wie gewohnt für euch da und stürzen uns weiterhin auf Fallout 3, denn das hat wirklich viel Potenzial und da geht es dann direkt weiter. Ich weiß gar nicht, wir fangen auch direkt, glaube ich, mit der Enklave an oder so, ne?
Ja,
müssen wir
dann weitergehen mit der Enklave.
Die Enklave in Fallout 3 wird unser großes... Unser großer Staffelstart für Staffel 4. Aber ja, raus aus dem analogen Ödland, würde ich mal sagen, und rein in die Folge, denn da haben wir heute den Vault 87 für uns. Für euch und für uns.
Und ich spiele kein Saxophon. Oder wie du es nennen würdest, eine Mini-Trompete.
Eine Mini-Trompete. Eine Bass-Blockflöte.
Eine Bass-Blockflöte, sehr gut. Die metallene Bass-Blockflöte.
Und wir kommen in unser Folgenthema und wie ich eben schon gesagt habe, Vault 87. Und hier mache ich den Anfang. Ich habe mir dieses Thema tatsächlich gewünscht, weil ich den sehr cool finde. Und ich nenne ihn auch liebevoll den Frankenstein-Vault.
Oh.
Ich finde, der ist super creepy und hat sau viel Potenzial. Aber das meiste, was man über diesen Vault weiß, weiß man tatsächlich über Cut-Content. Also im Vault selber, in-game, der es ins Spiel geschafft hat, findest du gar nicht wirklich viele Hintergrundinfos für diesen Vault raus. Das finde ich sehr, sehr spannend.
Das ist irgendwie auch schade.
Du hast ja echt nur so ein paar Terminals, wo du überhaupt was findest. Und von dem, was du findest, ist die Hälfte kaputt. Also da kannst du nichts lesen. Es ist mega witzig. Du musst es dir voll zusammenreimen.
Wir haben ja letztes Mal Little Lamplight besprochen und auch gesagt, es gibt mehrere Wege, wie man in den Vault kommt. Und ja, man kann einmal über den Murder Pass gehen durch Little Lamplight. Da sind halt super viel XP ernten, weil da echt krass ausgerüstete Supermutanten rumtouren. Da muss man sich dann erstmal von dem Bürgermeister MacReady die Erlaubnis geben lassen. Dann öffnen sie das Tor und dann kann man rüberlaufen durch den Murder Pass in einen Eingang in den Vault 87, schießt sich da durch. Knackig. Aber auch ein bisschen XP. Oder man macht das Ganze mit Joseph, dem alten Technikass, aus. Das ist ja einer der Kinder, die da in Little Lamplight leben. Und der kann dir die Stromversorgung zu einem Terminal wiederherstellen, welches man hacken kann und so auch wieder durch einen Seiteneingang in diesen Vault kommt. Ich glaube, es gibt kaum einen anderen Vault, der so viele verschiedene Eingänge hat, oder?
Also ja, vor allem muss man sich ja vorstellen, dass die ja geschützt sind, alle. Und in diesem Vault gibt es plötzlich so 5 Nebeneingänge.
Ja.
Wo ich mir beim ersten Spiel schon dachte, so, warum baue ich vorne ein Megator hin? Also, warum baue ich ein Mega Safe-Tor dahin, wenn ich parallel zu meinem Safe-Room in meinem Haus noch drei Schränke umgebaut habe, dass ich da einfach durchkrabbeln kann.
Spoilerwarnung zur Serie, habe ich aber auch über Vault 31 gedacht mit diesem kleinen Wartungsschacht. So.
Ja.
Na hoppala.
Vor allem, warum der aus Lüftung der Lüftung? Muss ja auch irgendwie rein. Also ja, aber da sprechen wir am Sonntag
drüber. Auf jeden Fall. Nee, aber du hast Seiteneingänge, finde ich sehr, sehr cool. Auch über dieses Höhlennetzwerk macht schon Sinn, die da irgendwie zu verstecken. Und erinnerte mich auch tatsächlich, jetzt, wo ich das wieder gespielt habe, und ich habe ja jetzt dieses Fanmade-Hörbuch Der Rattenkönig gehört. Ich hoffe, das habt ihr auch mal gemacht. Denn das ist einfach fantastisch. Von Steff Z, glaube ich, heißen die das machen. Und da gibt's ja auch durch Mole Rats, die so Höhlen graben und so Gänge graben, auch auf einmal so, ja, sag ich mal, inoffizielle Ein- und Ausgänge in den Vault. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Fand ich sehr, sehr cool, wie sie das da alles erklärt haben. Also ich finde, die haben in diesem Hörbuch, kann ich auch nur wärmstens empfehlen, wer es noch nicht gehört hat, gibt's auf Spotify unter anderem. Du merkst richtig, da wurde eng mit Menschen zusammengearbeitet, die wirklich Ahnung von Fallout haben. Ne? Da sind so viele coole Parts mit eingepflegt und so viel Lore irgendwie, der auch in den Spielen hätte passieren können. Also das finde ich wirklich mega nice.
Auch die Perspektive finde ich super von der Miss Nanny.
Und auch am Ende einfach dieses Reveal, ne? Also, das ist echt einfach gut geschrieben, muss ich sagen. Hat mich sehr gut unterhalten. Und wenn in so einer Qualität Fallout-Bücher und Hörbücher rauskommen würden, da wäre ich wirklich begeistert. Zurück zu Vault 87. Wir haben erklärt, wie man reinkommt. Es ist super creepy da drinne. Dazu kommen wir aber gleich. Denn dieser Vault ist der Ursprung der Supermutanten in DC. Man musste ja irgendwie erklären, man hat ja für die Supermutanten an der Westküste mit Fallout 1 und 2 mega Erklärung, warum die da sind. Und es wirkte ja damals auch sehr, sehr einzigartig. Supermutanten, Mariposa Militärbasis, ne? Und hier The Glow, bla bla bla, FEV wurde in die Atmosphäre geschleudert, der Meister tunkt Menschen in die grüne Pampe, dann werden sie zu Supermutanten. Wer sich da nochmal reinhören will, dem sei unsere erste Staffel wärmstens ans Herz gelegt. Dann kam Fallout 3 und die Entwickler mussten sich natürlich überlegen, wie kommen wir jetzt mit Supermutanten an die Ostküste? Und ja, den FEV gab es schon und dann wurde kurz vorm Krieg, dieser Bunker wurde gebaut von 2066 bis 2071 und das war ein Experimentier-Vault, auf jeden Fall, das ist klar. Aber das eigentliche Experiment, über das gar nicht viel bekannt ist, wurde schon, 2075 oder 76 eingestellt. Nee, 76, glaube ich. Und dann wurde das Ganze da mal umgebaut. Da hat auch vorher ein sehr, sehr gut angesehener Vault-Tec-Wissenschaftler gearbeitet. Ich fisch mal eben kurz den Namen raus. Dr. Ja, Wayne Merrick.
Ganz spannend finde ich aber trotzdem, dass sie sich dazu entschieden haben, wieder Supermutanten dahin zu packen als Gegner. Man hätte ja auch irgendwas anderes nehmen können.
Ja gut, aber der FEV ist ja da und ich finde so dieses Lore, dass man sagt, ey, wir hatten ein ganz anderes Experiment geplant, aber dann sagt Westtec 2076, ey, wir haben hier was Krasses, wir bräuchten dann noch mehr Labore und Feldversuche, wo wir das machen können. Ja, und Voltec sagt, ey Mensch, wir haben da so ein Experimentier-Vault an der Westküste, an der Ostküste, würde ja voll Sinn machen, wir können den umbauen, das Experiment ist eh irgendwie scheiße und wir machen da auch was mit Supermutanten so oder was mit dem FEV, wir wollen ja diese Supersoldaten da züchten, dafür war der FEV ja eigentlich gedacht. So.
Ja, also nein, man kann es nicht da rein, aber man hätte ja auch einfach ohne sich da irgendwas irgendwie so zurecht in Anführungsstrichen biegen müssen, hätte man ja das exklusiv auch an der Ostküste lassen können, an der Westküste und hätte für die Ostküste irgendwas
Neues, das stimmt.
Anderes genommen.
Man aber sagen muss, dass die Supermutanten an der Ostküste noch dümmer sind als die an der Westküste. Also die Experimente laufen anders.
Ja, man merkt, es ist die zweite Generation.
Ja, sozusagen. Halt ja, es ist das Secondary Research Center sozusagen. Also, wir haben einfach ein Vault mit relativer Standardausrüstung, sag ich mal. Computersystem, das Ding wird von einem Cyberbrain Version 2.3 gesteuert, also ein Robobrain hat da das Sagen. Nuklearreaktor geliefert von General Atomics und Fusionsgeneratoren als Backup. Also wir haben einfach das normale Vault-Tec-Programm. Nichts davon verwundert einen jetzt großartig, oder?
Also außer dem Typischen, was ich ja immer sage, dass du einen Fusionsreaktor nicht als Backup laufen lassen kannst, aber egal. Ansonsten alles okay.
Und hoffentlich genug Wasserchips.
Ja, hoffentlich genug Wasserchips. Und auf jeden Fall haben wir da einen Gag im Gegensatz zu Vault 112, der ja auf ewige Stasis Virtual Reality ausgelegt war, haben wir in Vault 87 ein Gag. Und das ist auch spielentscheidend in Fallout 3, denn deswegen geht der Spieler nur in diesen Vault. Aber wir haben auch Stasiskammern und Plasmafelder. Also das ist so kein Standard-Equipment. Ich würde zu gern wissen, was eigentlich das Originalexperiment dort gewesen wäre und weshalb man sich dann entschieden hat, am FEV zu experimentieren. Also die grundlegenden Voraussetzungen müssen ja schon mal gut gewesen sein, dass man gesagt hat, ja, wir nehmen Vault 87, da können wir das mit dem FEV mit geringstem Aufwand dann dafür umbauen sozusagen. Ne?
Aber ja, genau, spannend ist es, weil du hast Stasiskammern, wo ich mich schon frage, okay, aber du hattest ja auch genug Labore, denn wenn man sich in diesem Vault bewegt, da hast du ja in jeder dritten Ecke auch irgendwo eine Art Labor. Also auch wenn ja, die nicht so aussieht, wie man sich das vorstellt, aber
so medizinische Beobachtungsräume und sowas alles, ja. Ne? So Erholungskammern und all so ein Scheiß, so Aufwachräume und so. Also das war schon ja irgendwie auf eine medizinische Nutzung ausgelegt, ne?
Genau, also von daher scheint ein spannendes Experiment gewesen zu sein.
Man ist natürlich wieder nur in Bruchteilen eines Vaults unterwegs, wenn man sich überlegt, dass der Standard-Vault für ca. 1000 Bewohner ausgelegt ist, ist man natürlich wieder nur in einem Bruchteil des ganzen Vaults unterwegs und das sieht halt alles nach Krankenstation aus im Prinzip, ne? Man hat wieder diesen Hauptknotenpunkt, diese große Halle mit mehreren Ebenen, wo das meiste von abgeht und so. Aber das meiste, was du siehst, sind halt eher medizinisch genutzte Räume, ne?
Ja.
Und auch viele verschüttete Bereiche und so, ne?
Ja, ich würde ja auch da wieder sagen, ob das, ob der vielleicht tatsächlich dafür gemacht war, ursprünglich mal also Radioaktivität in Einfluss auf den Menschen zu untersuchen, der Eingang ja schon irgendwie ziemlich...
Ja, das ist der Eingang, der direkt von einer Atombombe getroffen wurde.
Ja, genau.
Ja.
So, deswegen kannst du dich da auch eigentlich nicht hinbegeben. Also man kann sich wohl, habe ich jetzt gelesen, habe ich nie selber probiert, aber man kann sich wohl mit Red-X und Red-Away vollballern und dann irgendwie den Weg zum Eingang schaffen. Und dann liegt da auch ein toter Wissenschaftler in Strahlenschutzanzug und der hat auch noch so ein paar Redaways mit sich und eine 10mm Pistole. Aber dann stehst du da vor einem Eingang und die Tür lässt sich nicht mehr öffnen, weil die wurde frontal von einer Atombombe getroffen.
Die ist voll verzogen.
Deswegen, genau, ist voll verzogen und deswegen nutzt man ja diese Seiteneingänge. Und deswegen ist das ja so crazy verstrahlt da, ne? Und auch die Kammer, wo nachher das Gag liegt, ist ja komplett verstrahlt.
Darf ich da noch ein Funfact zu machen zu der Tür? Hau raus.
Immer.
Ja.
Der Wegpunkt bei der Tür ist nicht, also du kannst natürlich den Weg auf dich nehmen durch dieses super verstrahlte Gebiet, was dich innerhalb von Sekunden tötet, wenn du nicht aufpasst, um halt diesen Wegpunkt zu bekommen, also den Schnellreisepunkt nach Vault 87. Du kannst aber auch, wenn du in Vault 87 nach der Main Story, muss man dazu sagen, durch die eine verschlossene Tür gehst, die es in dem Vault gibt, die hat mich nämlich am Anfang voll irritiert, aber am Ende hat das voll Sinn gemacht. Wenn man da durchgeht und dann kann man auf die andere Seite der Tür kommen und da kriegt man dann auch den Wegpunkt. Merke. Weil ihr euch mal gewundert habt, warum ihr den Wegpunkt zu Vault 87 noch nicht habt. Und dann schön in die verstrahlte Suppe lauft. Das hat nämlich echt gemacht.
Habe ich mich eigentlich nie gewundert, weil ich finde, man hat den auch relativ schnell durchgespielt. Also man ballert sich da durch, da sind ja überall Supermutanten. Das ist ja sozusagen die Basis der Supermutanten in Fallout 3. Also was so die Kathedrale oder die Mariposa Militärbasis in Fallout 1 war, ist dann am Ende die der Vault 87 in Fallout 3. Denn da gab es, wenn ich das richtig verstehe, schon Supermutanten vor dem großen Krieg. Die sind nur nicht rausgekommen. Die haben dann aber im Laufe der Zeit, wann auch immer das genau passiert ist, diesen Vault übernommen. Also die Experimente an den Vault-Bewohnern wurde halt der FEV ausgetestet Und im Geheimen sozusagen, da gibt es auch rausgeschnittene Holobänder, die du finden konntest, die kann man in den Gamefiles finden. Und da ist halt ein Vault-Bewohner, der halt auch darüber schreibt, hier gehen irgendwie komische Sachen vor und man hört hier immer mal Schreie, dies, das. Aber und über die sechs Holobänder, die es da gibt, ist es dann irgendwie so ein bisschen, wird ihm dann so ein bisschen klar, okay, hier geht kranker Scheiß ab. Und dann sieht er auch, wie so Vault-Sicherheitsmitarbeiter einen bewusstlosen Vault-Bewohner in die Labortrakte ziehen und sowas. Also das ist schon spannend, ne?
Oh, das hätte schön zur ganzen Atmosphäre beigetragen, wenn sie das noch drin gelassen hätten. Ich weiß nicht, warum sie das
gekettet haben. Ja, das ist wirklich viel rausgeflogen aus dem ganzen Ding, so, ne?
Wobei, bei dem Vault muss ich ehrlich sagen, also als ich den das erste Mal durchgespielt habe, habe ich mich wirklich gefragt, warum Drehbuchautoren überhaupt so viele Drehbücher schreiben. Du könntest diese Story, also dieses, du findest irgendwo so einen alten Bunker, alte Höhle, gehst rein, findest verschiedene Räume und so weiter und wirst dann von irgendwelchen Supermutanten angegriffen, so richtig fiesen Drecksviechern. Ja. Könntest du eins zu eins so übernehmen. Du müsstest ja nicht mehr erwähnen, dass es Fallout ist oder sowas, ne? Du könntest einfach nur...
Total.
Ja. Lass alles drumherum weg.
Ist ein super RPG-Abenteuer im Prinzip. Genau, ja. Und diese Holotapes, von denen ich gesprochen habe, das sind die Holotapes von Shelton Delacroix. Und der war ein Vault-Bewohner. Und es deutet, also es gibt die Ingame nicht, aber es gibt halt die Sounddateien dafür und die Transkripte. Die kannst du in den Gamefiles finden. Und es deutet darauf hin, dass dieser Shelton Delacroix am Ende Fawkes ist. Über den sprechen wir noch. Das ist ein Supermutant, den treffen wir in Vault 87. Und weil das letzte Holotape ist ein Supermutant. Da ist er dann verwandelt und schreit halt rum. Ja, total spannend. Finde ich total geil.
Aber auch da wieder so krass, ne? Es wurde schon vertont. Also das sind ja nicht nur Skripte, sondern es wurde schon vertont.
Kann man
da wurde jemand hingesetzt und hat das vorgelesen. Und dann hat man sich dazu entschieden, nee, machen wir doch nicht.
Ja.
Das ist schon hart.
Ja, also dass das so raus, also das ist denn so, da muss irgendwie so die Gesamtspielgröße komprimieren oder so.
Ja.
Aber wie gesagt, Vault 87 hat in der finalen Version echt wenig Lore. Das ist ein super atmosphärischer Ort. Ich liebe den Frankenstein Vault einfach. Ich finde so dieses, besonders der Trakt, wo du Fawkes findest und diese ganzen Aufwachräume, wo diese ganzen Experimente rumglibbern, einfach mega geil. Finde ich richtig, richtig stark. Ne?
Ja, und auch die Atmosphäre da drin, ne? Also dass du, wenn du dir das auch anguckst und so weiter, das ist alles schon uralt, es ist verrostet, es ist durch.
Der Vault sieht einfach schlimm aus.
Ja, und aber es kommt dann geil. Auch so eine Atmosphäre auf, ne?
Ja,
also wenn du da noch ein bisschen mehr, also wenn ich mir den mit heutiger Grafik vorstellen würde, wirklich dunkel.
Ja, also dann nicht, weniger nicht Supermutanten, mehr Zentauren und so fehlgeleitete Experimente. Also ich finde, Supermutanten sind halt wie Orks so ein bisschen. Da finde ich immer geil. Also ich finde halt Zentauren und so finde ich halt geiler, ne? Also die sind halt so creepy und eklig. Und dann halt, das könntest du echt so einen Survival-Horror draus machen, ne?
Durch
die dunklen Gänge, nur mit einer Taschenlampe. Und dann kommen diese ekligen. Und
dann hast du wirklich nur diesen diese kleinen Lichtkegel.
Ja, das finde ich, geile Idee.
Mega.
Naja, wie ich schon gesagt habe, die Sicherheitsmaßnahmen waren nicht ausreichend und die Experimente haben letztendlich Vault 87 übernommen. Also erst hat da Dr. Merrick mit seinen Wissenschaftlerteams Experimente an den Bewohnern durchgeführt im Geheimen. Aber irgendwann haben dann die Experimente diesen Vault überrannt und da gehaust, bis die Atombombe den Eingang getroffen hat. Und dann sind sie so langsam ins Capital Wasteland geströmt. Und die Supermutanten entführen halt Menschen in diesen Vault, infizieren sie mit Green Stuff. Für Kitbasher und Tabletopper sehr, sehr witzige Doppeldeutigkeit hier. Infizieren sie mit Green Stuff, kitbashen quasi an echten Menschen und machen sie auch zu Supermutanten. Aber denen geht langsam der Green Stuff aus und deswegen strömen sie immer mehr ins Capital Wasteland, um anderen Green Stuff zu finden. Und damit ist halt quasi der FEV in seiner Reihenform wie in Fallout 1 in diesen großen glühenden Glibberbehältern gemeint.
Ja, auch interessant. Können sie nicht fortpflanzen? Also wie vermehren sie sich? Sie infizieren mehr Leute.
Wir tunken Leute in grüne Pampe.
Genau. Mit diesen Pferden wie wir.
Ja.
Den Grund, ich liebe ihn aber. Also ich Ich finde es einfach so geil, dass das Zeug, um sich zu replizieren, einfach weniger wird und deswegen müssen wir jetzt raus, um neues Zeug zu finden. Super.
Ganz einfach.
Wir reden jetzt nicht über die Wissenschaftlichkeit dahinter, aber...
Rasseerhaltungstrieb in einem in einer künstlich geschaffenen Supermutantengruppe. Super. Zum Aufbau dieses Ganzen. Also du hast, und es all, haben wir ja gerade schon gesagt, super viel zerstört. Es ist atmosphärisch einfach klasse, weil du hast auch relativ, finde ich, bis aufs Atrium hast du relativ kleine Räume, dafür viele Räume. Also du bist wirklich gucken und rum. Du hast immer mal wieder auch dunkle Gänge, dunkle Treppenaufgänge und so weiter. Und hinter jeder dritten Ecke überraschen dich zwei, drei Supermutanten, die du erstmal killen musst und so weiter und so fort. Also das sind auch, kommt schon richtig viel Stimmung auf. Es ist ganz, ganz viel zerstört. Wie gesagt, mit heutiger Technik würde ich mir halt bei einem Remastered davon wirklich noch wünschen, dass du mehr flackernde Lichter hast, insgesamt viel dunkler und so weiter. Was war damals einfach mit der Technik nicht so doll möglich, ohne wieder, ne, mehr in diesen Bereich zu investieren. Und wie wir ja schon gehört haben, es wurde ja eher gestrichen, als dass da noch mehr getan wurde. Ein bisschen ernüchternd fand ich, wenn ich ehrlich bin, dann das Ende. Also du findest halt auch je tiefer du gehst, findest du halt immer mehr auch zerstückelte Leichen und irgendwann dann halt auch so ein, ja, was ist das? Eine Hybride oder so? Also irgendwas, was schon, ja, so in die Richtung geht. Ne?
So irgendwie irgendwas, was gestorben ist zwischen, ja, genau. Transformation von Mensch zu Supermutant. Ne? Irgendwo in der Zwischenstufe ist man dann halt verreckt, ja, verstorben. Und
das wurde halt da liegen lassen, genau.
Sieht man auch auf dem Folgenbildchen unseres Staffelfinales. Da habe ich so einen gescreenshottet, wie er da auf der Bahre liegt. Ziemlich eklig.
Ja, voll. Und wenn ich mir vorstelle, sowas würdest du einfach mit moderner Technik dann noch mehr, sowas, dass ich so ein bisschen so wabernd in so einem Tank finden oder so. Mega. Mega. Ja, aber und unterstreicht einfach nochmal so ein bisschen diesen Horrorgedanken. Und auch wenn man sich das vorstellt, dass da ja dieser Vault tatsächlich richtig umgebaut wurde davon. Ja, ist schon ganz cool. Die Tür wurde erwähnt, von der Atombombe getroffen. Kannst du nicht hin, oder kann man hin, aber bringt nicht viel. Will jetzt auch nicht alles nochmal wiederholen.
Viele Reds bringt das.
Da ist dann die Frage, ob der Invest lohnt, weil so viel kriegst du am Ende nicht raus, um dann vor einer verstrahlten Tür zu stehen und einmal kurz so einen toten Professor da zu looten. Also so einen toten Mitarbeiter. Und ansonsten ist halt aufgebaut wie alle Vaults. Ne? Also du kommst relativ weit unten rein, du hast immer mal wieder eingeschüttete Gänge, um halt die Größe, die Dimension noch größer zu machen, als sie ohnehin schon sind. Und da hast du so diese klassischen Dinger. Ne? Also du kommst nach ein paar Stockwerken bergauf, kommst du dann ins Atrium, was du wieder kennst oben, ne? Riesiger Raum, oben wieder mit so einer Balustrade drum und so weiter und so fort. Und ja, bewegst dich halt dann durch diesen Pass, durch diesen Vault und erkundest immer mehr und triffst auf immer mehr Infos dazu, was da eigentlich passiert ist.
Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir mal weiter mit dann, wie man trifft, weil wir treffen ja einen, der uns nicht direkt feindlich gesinnt ist.
Spannender Charakter auf jeden Fall.
Hatten wir ja schon erwähnt, Fox. Und der bittet einen darum, der sitzt in der Zelle fest. Bei den Zellen muss man sagen, die sind alle auch so, also das ist auch ein Teil vom Vault, wo ganz viele Zellen sind. Und die Zellen haben alle ein Terminal und sind auch alle, glaube ich, verschlossen, soweit ich mich entsinne. Mhm. Ah, Kampf. Werd alt. Die sind alle verschlossen und die haben alle ein Terminal. Und du kannst das Terminal hacken. Und wenn du das hackst, kannst du die Zerstörung anwerfen. Also du kannst dann so das, was noch in der Zelle drin ist, kann man dann, bevor man die Zelle öffnet, halt auch noch verbrennen. Ist auch teilweise empfehlenswert, weil sonst hat man, wenn man Fox hilft und die Zellen öffnet, weil Fox Zelle geht leider nicht so einfach auf, da muss man den Feueralarm nämlich anschalten. Und durch den Feueralarm gehen alle Türen auf.
Aber das ist auch witzig.
Einmal alle Subjekte freigelassen. Geil.
Ja, ist aber geil. Wir haben in einer zum Beispiel Sid.
Ey, den habe ich leben lassen, weil ich dachte, ey, das ist ein Mensch. Das
echt?
Den retten wir mal. Und dann kommt der raus und greift mich an. Und ich denke mir so, was ist mit dir kaputt?
Ich glaube, da hat das Spiel genau das erreicht, was es wollte. Beim ersten Mal habe ich mich auch damals auch echt erschrocken, als der da auf mich losgegangen ist.
Oh ja. Ich habe vorher alle, die ganzen Zentrauen habe ich gegrillt. Hab die ganzen anderen Türen gelootet. Bin ganz gut in Wissenschaft immer ausgestattet. Sprich, die Terminal-Tecken ist so Piece of Cake.
Ja.
Aber das war dann so, oh, okay, dann greif mich halt an, töte ich dich halt. Ja, und dann...
Ja, echt mal, bitte.
Ja.
War eigentlich saugeil, wenn du durchrennst und den Feueralarm drückst, gehen ja alle auf. Und wenn du dann so ein bisschen zurücktrittst um die Ecke... Die kämpfen ja immer als erstes gegen das, was sie als erstes sehen. Und dann kämpft Cid gegen zwei Zentauren. Das ist eigentlich auch ganz cool.
Ja, kann man auch machen.
Über Cid gibt es ja auch ein bisschen Background-Infos. Hast du die zur Hand?
Oh, habe ich die zur Hand? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, ich habe sie gelesen, aber ich kann mich gerade nicht entsinnen, was mit Cid war.
Also, das ist super krass. Du kannst... über Cid wurde halt mit anderen Bewohnern inhaftiert quasi. Und die wurden alle mit dem FIV infiziert und seine ganzen Freunde sind quasi zu komplett deformierten Kreaturen mutiert. Und Cid hat dann auch zwei umgebracht und wurde in eine andere Zelle gebracht. Das kannst du auch aus den Terminals an den Türen immer auslesen. Zum Beispiel... Forks Tür, da stehen auch andere Insassennamen drauf und dass die schon gestorben sind, weil der erst nachträglich in diese Zelle gebracht wurde, sozusagen. Und Cid hat seine Mitinsassen sozusagen umgelegt und ist halt komplett insane geworden. Der FIV hat ihn halt nicht zu einem Supermutanten gemacht, sondern hat ihn einfach das Gehirn frittiert.
Ja gut, das passiert das ja auch bei den Supermutanten halt, ne? Ein bisschen.
Sagt er halt auch, seine so Sprachfiles von ihm sind halt no, no, under my skin, it's under my skin. So, also das ist super crazy. Der Typ ist halt komplett gebraten, ne?
Ja, das ist schon krass. Aber auf jeden Fall so befreit man dann auch Fox. Und der hilft einem dann auch.
Ja.
Der ist lustigerweise halt nicht hirngebraten. Das ist der einzige Supermutant, der halt wirklich sagt, yo, wenn du mir hilfst, arbeite ich mit dir zusammen und mach jetzt, verarbeite dich nicht zu einem, wie nennt sich das immer, diese Säcke, die haben.
Bloodbags, Gorebags. Ja,
Bloodbags. Oder Fleischsack, glaube ich, auf Deutsch.
Ich glaube, Gorebag ist das auf Englisch, ja.
Ja.
Gorebag ist ja auch, kommt ja auch, hat ja auch in... Oh, wie heißt der? Fury Road. Eine große, große Bedeutung.
Das ist aber nicht Gorebag. Bei Fury Road ist das doch...
Blutbeutel.
Bloodbag nennen sie ihn doch, oder? Weil sie ihn doch auch mit einer Infusion sozusagen mit ihm verbinden.
Ja,
er ist aber sozusagen sein Infusionsbeutel, also sein
Blood. Wurde er nicht trotzdem Gorebag genannt?
Nee, ich glaube Bloodbag. Aber egal. Also
im Deutschen ist es Blutbeutel, ja, aber...
Ja, auf jeden Fall befreit man dann seinen neuen Kumpan. Also Fox kann einem dann auch als Companion helfen. An der Stelle ist es halt so, du kannst dich natürlich auch entscheiden, Fox zu töten. Das ist eine Möglichkeit. Macht aber das Spiel ein bisschen schwieriger, weil Fox als Supermutant hat die tolle Eigenschaft, dass ihm Strahlung nichts ausmacht. Weil wir haben ja schon drüber geredet, wir sind in dem Vault, weil wir das Gag wollen. Beim Gag ist aber das Problem, es steckt, ist es der Reaktorraum? Ich bin gerade unsicher. Aber auf jeden Fall da, wo sehr viel Strahlung ist. Also ähnlich wie die Tür. Und es macht halt nicht viel Spaß, durch diesen hart verstrahlten Gang zu gehen. Es ist möglich, das Spiel gibt dir auch vorher Chemikalienanzüge oder diese Schutzanzüge, wo du einen anziehen kannst, die dir ein bisschen Red
Resistance,
genau, Red Resistance geben. Ich habe überlegt, ob Resistance auch ein deutsches Wort ist. Resistenz, ja. Genau. Du kannst dich mit Red Array vollstopfen, da liegt auch eigentlich genug rum. Das geht schon, aber man kann auch mit Fox dahin gehen, weil wenn man ihn befreit hat, bietet er halt einem an, ihm dann im als Gegenleistung auch dem Spieler zu helfen. Dann kann man ihn mitnehmen, der geht dann einmal da durch.
Und der holt ist auch echt eine gute Hilfe, ne? Der kloppt halt auch alles gut weg da.
Ja, voll. Also Fox ist richtig. Ja.
Und auch mit schlechtem Karma, ne? In dem Moment, dass du ihn befreist in seiner Zelle und er dir hilft, das geht auch mit schlechtem Karma.
Das ist auch ein wichtiger Punkt, weil Fox ist nur ein Begleiter, wenn du gutes Karma hast sonst.
Genau, später kannst du ihn noch als Companion kriegen nach Raven Rock, aber das nur mit gutem Karma. Also das bleibt meinem Durchgang wahrscheinlich verwehrt.
Oh nein.
Es sei denn, du spendest ein bisschen Geld an die Kirche, dann geht das ganz schnell wieder hoch.
Habe ich aber noch nicht und ich bin schon mittendrin. Ja, finde ich auch. Ich finde dieses an die Kirche spenden für gutes Karma, finde ich auch irgendwie wack, dass sie das reingenommen haben.
Bisschen
das
schon.
Das wirklich scheiße. Finde ich einfach so, ey, wenn du scheiße spielst und einfach ein Wichser bist, dann bist du halt ein Wichser, ne? Dann kannst du das gefälligst durch wirklich gute Taten. Genau, kannst du durch gute Taten wieder gut machen, aber nicht durch Spenden.
Finde ich für die Staaten und deren Einstellung, was Kirche angeht, voll passend, dass du einfach sagst, so, ja, ich bin ein Wichser, weiß ich. Ich bin auch ein mega Arschloch, aber.
Aber sonntags trage ich immer einen weißen Anzug.
Richtig, genau.
Und ich
sonntags in die Kirche, ja, natürlich.
Aber genau.
Über Fox kann man aber noch allerhand herausfinden, ne?
Ja.
Mit dem kannst du ja sprechen, besonders wenn du ihn als Companion hast später. Und der trägt ja auch so einen völlig zerschlissenen Vault 87 Overall, was ja zeigt, er ist wirklich Originalbewohner des Vault 87. Und mit ihm wurde wie mit vielen anderen auch Experimente durchgeführt. Und ich habe ja schon gesagt, es ist sehr gut möglich, dass er dieser Shelton Delacroix ist. Aber dadurch, dass es diese Holotapes nicht ins Originalspiel geschafft haben, ist es...
Es ist durchaus vorstellbar, aber wir wissen es nicht.
Canon, so. Aber, und es wird halt auch nicht direkt explizit erwähnt, aber es ist sehr naheliegend, ne? Weil es wird auch, er ist ein intelligenter Supermutant. Er hat zwar vieles aus seinem alten Leben vergessen, zum Beispiel seinen Namen oder so. Er weiß halt, er kommt aus 87 wegen dem Overall, aber das ist weg. Aber er ist halt intelligent. Aber diese Intelligenz musste er sich erstmal wieder aneignen. Als er Supermutant wurde, war er erstmal blöd. So. Das merkst du auch in diesen Data-Logs, in den Holotapes, dass er ja am Ende auch rumschreit und auch sagt, das ist hier eine stupid machine und dann haut er halt den Recorder kaputt. So. Und er hat aber in seiner Zelle, weil er war halt irgendwie noch, hatte noch Empathie und so, und dann haben ihn die anderen Supermutanten halt für einen Idioten gehalten und haben ihn in eine Zelle gesperrt. Und da hat er einen Terminal entdeckt, über den er auf das Archiv des Vaults zugreifen konnte und sich darüber Geschichte und Kultur aneignen konnte. Und so hat er richtig viel gelesen und wurde halt immer schlauer in seiner Isolation da.
Was ich auch irgendwie einen ganz witzigen Funfact finde, weil ich behaupte, dass die normalen Supermutanten nicht lesen können.
Nee, genau. Er hat halt gemerkt, da ist noch was von seiner alten Identität. So. Und irgendwann haben die Supermutanten aber gemerkt, dass er mal in diesem Terminal spielt und haben das Terminal kaputt gehauen.
Oh. So.
Ja, und das war so seine einzige Beschäftigung in dieser Zelle. Und dann ist er ja umso glücklicher, dass du ihn befreist. Und der Name Fawkes kommt natürlich von Guy Fawkes, dem britischen, ja, soll man ihn Revolutionär nennen? Der hat ja gescheiterten Anschlag auf den damaligen König von England gemacht. Wahrscheinlich für die meisten Leute eher geläufig, wie für mich auch, durch V wie Vendetta mit Natalie Portman.
Das für die einen ist es ein Revolutionär, für die anderen eher ein Terrorist.
Ja, genau. Aber da trägt er zum Beispiel der Anti-Held oder Held des Films von V wie Vendetta, trägt er diese Guy Fawkes-Maske, die ja auch so ein Zeichen für die revolutionären Kräfte sind. Also der Film vermischt ja ein bisschen diese Guy Fawkes-Geschichte mit 1984 und. Also daher kennen die meisten das wahrscheinlich. Ist ja popkulturell doch der letzten 20 Jahre doch ein sehr prägender Film gewesen, besonders vom Look her, würde ich jetzt mal behaupten. Und so hat er sich selber Fawkes genannt, weil er von diesem Guy Fawkes gelesen hat und mit der Begründung, glaube ich, die er ablegt, der würde für seine Freiheit kämpfen. Das war, glaube ich, seine Begründung für die Namenswahl. Also, relativ witzig.
Ja, und auch ein relativ guter Companion, wie wir schon gesagt haben. Eine Sache habe ich auf jeden Fall noch zu ihm. Das habe ich auch nirgendwo gelesen. Das habe ich nur schmerzlich erfahren. In meinem Spieldurchlauf ist natürlich so, ich, man kennt's, der Vault ist voll mit Supermutanten, die geben viel Loot. Und dann ist man überlastet. Und Fox als Supermutant kann auch relativ viel tragen. So, und dann ist er ja so dein Temporary Companion in Vault 87, wenn du ihn befreist. Und ich dachte so, okay, komm her, nimm mal mein Zeug. Und dann habe ich ihn zum Gag geschickt. Er hat mir aber mein Zeug nicht zurückgegeben, sondern ist mit dem Zeug losgelaufen. Und dieses Zeug hatte er, nachdem die Story dann weiterging und man ihn dann als Companion rekrutieren kann, hatte er nicht mehr im Inventar. Die Sachen waren einfach weg.
Ja,
also schade, Leute, schade.
Wenn ihr da an dieser Stelle seid, nimmt Fox alles aus dem Inventar weg. Ihr werdet es eh kurz danach wieder verlieren. Also, aber dann bekommt ihr es aber wieder zurück. Aber wenn ihr es bei Fox lasst, halt nicht mehr.
Ich hab auch noch ein paar mehr Guy Fox Trivia Facts.
Dann hau raus.
In dem Film für V wie Vendetta ist der Held, nämlich Alan Moore, auch inhaftiert in Zelle Nummer 5, so wie Fox in Vault 87.
Oh,
cool.
Aha. Und die Begründung, warum er sich selber Fox nennt, ist The name comes from a man who was willing to fight and die for what he believed in. Das ist seine Begründung, warum er sich Fox genannt hat.
Ah, okay. Aber dann ist das bei ihm eher der hehre Gedanke, der zählt.
Ja,
genau.
Weil er hat ja noch nicht wirklich für etwas gekämpft, woran er geglaubt hat.
Nee, aber in dem Moment, wo er befreit wird, glaubt er die Freiheit so. Und dann kloppt er sich da ja auch mit viel, viel Eifer durch seine Supermutanten-Kollegen. Ne? Und Wes Johnson hat mal in einem Interview 2008 gesagt, dass Fox eigentlich mal eine Frau war, aber das wurde dann später revidiert. Dass er das selbst wohl falsch verstanden hat.
Stimmt,
so, ne? Weil an der
Johnson
Zelle
ist ja der Synchronsprecher.
Ja, genau. Das finde ich sehr, sehr gut. Weil an der Zelle ist wohl eine Frau auch aufgelistet. Aber das sind ehemalige Insassen der Zelle, nicht Fork selber.
Ah, okay.
Ja, und falls ihr ihn verpasst, man findet ihn später dann auch also wenn ihr ihn nach Raven Rock nicht wieder trefft oder ihn nicht als Companion nehmen könnt, dann findet man ihn in Underworld, in dieser Ghoul-Zuflucht im Museum of History. Das ist noch ganz, ganz gut zu wissen.
Ja, was ich auch bei Fox interessant finde, ist, das nervt ein bisschen, weil sie haben relativ wenige Quips, die Companions, aber er sagt halt immer wieder, er ist überrascht, dass die Leute ihn nicht angreifen, wenn er mit dem Spieler unterwegs ist. Dass die Leute dem Spieler so sehr vertrauen, dass er nicht angegriffen wird, weil er ist ein Supermutant.
Selbst bei der Bruderschaft kannst du mit Fox rumlaufen.
Du kannst überall mit Fox rumlaufen. Ja. Niemand greift Fox an. Aber er kann halt auch nur Companion von dir sein, wenn du halt dieses gute Karma hast.
Ja, genau. Also ja,
das
funktioniert
halt einfach auch ab.
Ja, genau. Die sehen den gar nicht mehr als Supermutanten.
Nee, genau. Die sehen den gar nicht als Supermutanten, sondern einfach nur, ey, das ist dann der beste Freund von diesem geilen Typen da.
Der hat immer so einen großen Typen dabei.
Ja.
Hat auch so einen blauen Anzug an, der muss aus demselben Vault kommen. Nur witzig.
Aber das
macht
ja ständig. Das ist ja mit allen Companions so. Ob du jetzt
ich
einen Ghoul-Companion hast oder sind.
Ist so. Ja, und nachdem wir uns durch diesen wirklich finsteren, ekelhaften Frankenstein-Vault geknüppelt, geschlagen, gehackt, Geschlösser geknackt haben, Fox möglicherweise befreit haben und mit seiner Hilfe das Gag erlangt haben, was wir ja für Project Purity brauchen. Kommt uns ein alter Bekannter, läuft dann über die Quere, nicht wahr, Kelly?
Ja, man läuft dann denkt sich so, ja, geschafft, ich hab das Gag, jetzt gehe ich hier raus. Fox sagt dann auch so, okay, bye, ich mach mich dann auch auf meine Wege. Erforsche auch mal so die Welt da draußen und dann denkt so, ja, mach du nur. Wir sehen uns irgendwann wieder und so. Und dann läuft man mit dem Gag nochmal den Gang entlang und auf einmal die Tür, die man die ganze Zeit nicht öffnen konnte, geht auf einmal auf. Man landet in einer Cutscene und wird von der Enklave entführt.
Damn. Und da werden wir in der Episode 31 in der nächsten Staffel direkt einhaken, denn dann kommen wir nach Raven Rock, eine real existierende Militärbasis und Notfallbunker für den Präsidenten und Konsorten in Washington.
Ja, und dann sind wir fast beim Ende des Spiels.
Genau.
Also bei der Main Story. Ja. Das Spiel ist
das
noch,
so das
hat
End,
noch viel.
Das ist so das Endgame, ja. Ein wichtigen Fact für Fallout 3 und Vault 87 ist meiner Meinung nach, finden wir im Art of Fallout 3 Buch, kann ich wärmstens ans Herz legen, denn da hat Emil Pagliarulo gesagt zu den Supermutanten, in der ursprünglichen Planung für Fallout 3 gab es die Version, dass man gar nicht mit dem Vater so viel zusammenarbeitet und so viel Strecke zurücklegt, sondern dass man seinen Vater am Ende in Vault 87 wiederfindet, wo er schon mit dem FEV infiziert ist und so ein Hybrid zwischen Mensch und Supermutant ist und da so blubbernd und sabbernd auf der Bahre liegt und dich anbettelt, dass du ihn umbringst.
Das ist schon bösfinster.
Das ist richtig krass.
Finde ich, ist ziemlich, ein ziemlich harter Reveal so, ne? Also finde ich aber interessant so, ne? Finde ich abgefahren.
Na gut, dass sie ihn als Hund in Vault, was war es, 112?
Ja, ja, klar.
Findest?
Mehr Fallout, weniger Finster.
Aber ich finde Vault 87, ich fand es ein bisschen schade, dass sie da nicht, also sie haben so dieses Buddy-Horror, haben sie ja schon so angeschnitten, aber es fehlt noch so ein bisschen, ich hätte gern noch mehr Infos über Leute, die halt in dieser Verwandlung sind.
Wie genau.
Ja, sie, das stammt halt vielleicht auch einfach aus der Zeit, wo sie sich nicht getraut haben. Das, ich meine, wir leben heute in einer Zeit, wo Filme,
ja,
wo
Subsequenz... Resident Evil?
Ey, Resident Evil gab es schon seit den 90ern und das ist halt nochmal eine ganz andere Nummer, was so Buddy-Horror und so Labore und Menschenexperimente angeht. Ne? Also die,
ja,
diese super mutierenden
Resident-Evil-Endgegner
sind ja so finster.
Aber die Frage ist ja, ob Vault, also ob Fallout das auch wollte, also ob Bethesda wollte, dass Fallout auch in diese Schiene geht.
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube einfach, ja. Also Vault 87 hat mich auch extrem an Resident Evil erinnert und ich hätte mir wirklich mehr exklusive Kreaturen da gewünscht und weniger Supermutanten, sondern wirklich so eklige, halbmutierte und mehr so zentaurenartige Sachen und so. Aber ich glaube, das war bei Fallout 3 nicht so deren Anspruch. Weil Fallout 1 und 2 gehen ja schon oft in so eine super finstere Horrornummer rein. Und ich glaube, da haben sie bei Fallout 3 einfach ein bisschen mehr Abstand von genommen. Und zum Beispiel, dass sie das mit dem Vater verworfen haben, dass er da quasi als Experiment endet, finde ich eigentlich ganz okay, weil ich finde so diese ganze Nummer, wo du mit deinem Vater zusammenarbeitest und so, das ist schon cool. Also so auf seinen Spuren sein und ihn dann auch tatsächlich treffen in Heil, finde ich schon gut.
Das ist schon ein netter Plot-Twist, ja.
Ja.
Aber ich muss sagen, da bin ich froh, dass die Serie da jetzt so ein bisschen Deep Dive macht mit der Verwandlung bei Thaddeus. Da freue ich mich richtig drauf, wenn das da noch weitergeht.
Wir sind gespannt, wo da die Reise hingeht, ne?
Ja, definitiv. Das finde ich. Ich finde es schön, dass sie das mit ihm zumindest mal zeigen. Das würde ich mir auch beim Ghoul wünschen, dass sie zeigen, wie Cooper Howard so langsam zu diesen Übergang halt hat zwischen dieser strahlenden, hübschen Hollywood-Figur zu diesem gritty, hässlichen Ghoul. Das
wird kommen, bin ich mir ganz sicher.
Ich hab richtig Bock drauf.
Da werden wir noch was sehen. Hoffentlich in Bakersfield.
Yes.
Ja. Schöne Folge, hat mich sehr gefreut, dass wir Vault 87 so ausführlich besprochen haben. Und ich glaube, wir haben auch so gut wie alle Facts rausgekramt, die es so darüber gibt.
Ja, ich glaube auch. Also viel
no
mehr Fan,
no
hätte man
Thrill wird
machen,
wahrscheinlich noch ein, zwei mehr haben. Aber das wird er uns auf jeden Fall mitteilen im Discord. Bin ich mal sehr dankbar drüber, weil der ist ja wirklich das wandelnde Fallout-Lexikon.
Ja.
Er macht nur die Konkurrenz.
Der ist wirklich crazy. Ja, schön, den kennengelernt zu haben. Ich kenne ihn ja tatsächlich über den Fallout Lorecast aus Amerika, weil wir da die einzig beiden Deutschen im Patreon waren und auch zusammen, wir waren, glaube ich, gar nicht zusammen in der Show, aber darüber kenne ich diesen lieben Menschen und bin da sehr froh, dass er jetzt auch zu unserer Community gehört.
Ja,
wir verabschieden uns in die Staffelpause. Es geht am 3. Februar weiter und wir brauchen noch ein Wort der Woche.
Genau, das Wort der Woche.
Und
Garrett, kannst du dich noch an das Wort der Woche erinnern?
Erinnert dich mal.
Ja. Wir behaupten immer von uns, wir sind super unpolitisch und natürlich sind wir auch super unpolitisch und deswegen ist das Vault der Woche, das Wort der Woche, ganz aktuell natürlich. Stay
rein,
with.
Rein auf Fallout bezogen und Vault 87. Natürlich. Das grüne Zeug, ja, Stay with. Ja.
Stay with Greenland.
Greenland.
Ganz wichtig hier Green. Ne? Wir wollen, den Unterschied muss man machen. Er ist fein, er ist klein, fast nicht da, aber wir sehen ihn trotzdem.
Ja. Das Supermutanten Greenland.
Genau, richtig. Also
Super Mutant Paradise.
Von daher.
Und vergesst nicht, Fallout ist nicht unpolitisch. Da hatte ich auch
stimmt.
schon gesehen, das Fallout-Video gemacht ja. Und da haben sich Leute über aufgeregt, wie politisch er denn sein kann. Und er war so, ich habe ein Fallout-Video gemacht, wie kann ich nicht politisch sein?
Ist so. Ja, wir müssen uns nur das Intro für Fallout 4 angucken und eigentlich ist alles gesagt.
Ja.
Ja, voll.
Freunde, ich freue mich, dass es diesen Podcast gibt. Ich freue mich, dass wir uns so oft zusammenfinden und über Fallout sprechen. Und ja, kommt auf den Discord, kommt auf alle Kanäle, verfolgt uns weiter bei Twitch, da geht's ungehindert weiter in unserer Staffelpause. Und ja, wir freuen uns auf euch, wir freuen uns, was Fallout-mäßig noch so geht. Und wir werden top aktuell quasi einen Tag vorm Staffelfinale der Amazon Fallout-Serie wieder durchstarten und dann wieder für euch da sein mit der Enklave in Fallout 3. Ich verabschiede mich, Kelly, Gerrit. Fort geht an euch. Ich bin raus.
Ja, euch eine schöne Staffelpause. Ich bin ich bin immer noch total beeindruckt davon, dass wir das hier, dass das daraus geworden ist aus so einer Geschichte. Und
toll.
Wir sehen uns in Staffel 4.
Wir sehen uns in Staffel 4.
Bis denn. Ciao.
Ja.
Tschüss.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault. Das ist Nukercast, dein Fallout-Lore-Podcast.